Werbung. Bevor es heute losgeht, haben wir eine coole Podcast-Empfehlung für euch. Es geht in den Podcast Darwin gefällt das, der Podcast für die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. In jeder Folge des Podcasts erzählen euch die beiden Hosts Anna Bühler und Christian Alt einen absolut absurden Fail der Menschheitsgeschichte, der sich wirklich so zugetragen hat. Ja, da geht es zum Beispiel um Little Adams. Der amerikanische Zahnarzt wollte im Zweiten Weltkrieg mit einer genialen Erfindung gewinnen, nämlich einer Fledermausbombe. Und für die hat er sogar Millionen von US-Dollar vom Staat erhalten. Ja, oder der Teenager David Hahn, der versucht hat, einen Atomreaktor im Garten seiner Eltern zu bauen und damit das ganze Viertel verstrahlt hat. Oder aber auch die Geschichte von August Engelhardt, der Anfang des 20. Jahrhunderts einen Kult gegründet hat, bei dem man sich nur von Kokosnüssen ernähren durfte. Bei Darwin gefällt das, lernt ihr die Dinge, die ihr im Schulunterricht wahrscheinlich nicht so oft gehört habt. Klingt verrückt, ist aber auch richtig, richtig lustig. Also hört rein. Neue Folgen gibt's jeden Montag. Abonniert Darwin gefällt das auf allen euren Podcast-Playern des Vertrauens, Spotify und Co. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören.
True Crime Germany wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Eine junge Frau will nach dem Musikunterricht am Abend nach Hause fahren. Dort kommt sie nie an. 4 Tage später findet man ihre Leiche in einem Waldstück, vergewaltigt und ermordet. Der Auftakt einer 40-jährigen Tätersuche. Heute bei True Crime Germany, der Fall Friederike von Müllmann.
Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir ist heute André.
Moin moin.
Der heutige Fall ist nicht nur grausam, sondern zeigt auch, wie Ermittlungen immer wieder von justiziellen Hürden torpediert werden. André, steig doch mal ein ins heutige Thema.
Ja, gerne. Wir gehen heute zurück ins Jahr 1981 nach Celle in Niedersachsen. Celle hat ca. 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner und gilt als südlichstes Tor zur Lüneburger Heide. Dort ging Friederike von Müllmann auf das Kaiserin Auguste-Viktoria-Gymnasium. Die damals 17-Jährige war eine fröhliche, liebe junge Frau und lebte gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Susanne bei der Mutter. Ihre Eltern hatten sich getrennt. Trotzdem war sie der ganze Stolz ihres Vaters, Hans von Müllmann.
Am Abend des 4. November 1981 wollte Friederike gegen 19.30 Uhr nach dem Musikunterricht bei der Zeller Stadtkantorei in ihren ca. 8 Kilometer entfernten Heimatort Hambüren zurückkehren. Sie lieh sich 20 Pfennig, um zu telefonieren und vermutlich jemanden zu Hause zu bitten, sie abzuholen, da der Bus um diese Uhrzeit nicht mehr fuhr. Da sie offenbar niemanden erreichte, entschied sich Friederike wahrscheinlich, per Anhalter nach Hause zu fahren. Zu Hause kam sie jedoch nie an. Ihre Eltern wandten sich an die Polizei und eine Suche nach Friederike begann. Hans von Müllmann fragte täglich bei den Behörden nach, ob es Neuigkeiten von seiner Tochter gebe. Die Sorgen der Familie waren endlos.
4 Tage später wurde Friederikes Leiche in einem Waldstück entdeckt. Die Schülerin war vergewaltigt worden. Der Täter hatte ihr danach die Kehle durchgeschnitten und ihre Leiche wies 11 weitere Messerstiche auf. Die 20 Pfennig Telefongeld fand man ebenfalls noch am Tatort. Die Rechtsmediziner versuchten, ihre letzten Lebensminuten zu rekonstruieren. Der Mörder bog mit ihr in einen Waldweg ab und vergewaltigte sie dort. Friederike muss gerade dabei gewesen sein, sich wieder anzuziehen, als der Mann ein Messer zog. Barfuß versuchte sie, ihn wegzustoßen und zu fliehen, was durch Stiche in ihrem linken Arm und Schmutz an ihren Sohlen belegt wurde. Doch der Fluchtversuch scheiterte. Der Täter stach ihr zweimal das Messer durch die linke Brust bis ins Herz und in die Lunge, 15 und 17 Zentimeter tief. 7-mal traf er ihre rechte Hüfte, durchbohrte dabei Niere, Leber und Bauchdecke. Dann trennte er ihr die Kehle durch. Zitat, die Schnittverletzung von Ohrläppchen zu Ohrläppchen reicht bis zur Wirbelsäule, heißt es im erstinstanzlichen Urteil des späteren Mordprozesses.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konzentrierte sich dabei auf Reifenspuren im Wald, die am Tatort sichergestellt wurden. Die Nachforschung nach Profil und Spurweite führten die Ermittelnden zu Ismet H., damals 22 Jahre alt und in Celle lebend. Dieser fuhr einen BMW 1602. Die Reifen seines Autos passten genau zu den Spuren im Wald. Die Polizei nahm Faserproben von einem Teppich, der in seinem BMW lag, sowie von den Baumwollsitzen, Sitz- und Kopfstützenbezügen. Diese Proben stimmten mit den Fasern an Friederikes Kleidung und ihrer Unterwäsche überein. Ismet H. behauptete, am Tatabend zu Hause gewesen zu sein. Doch die Zeugen, die er dafür anführte, Verwandte, Nachbarn und seinen Bruder, konnten sein Alibi nicht bestätigen. Letztlich überzeugte das Landgericht Lüneburg vor allem die, Zitat, ungewöhnliche Kombination von 7 verschiedenen Faserspuren, Zitat Ende, von seiner Schuld. Am 1. Juli 1982 verurteilte das Landgericht Ismet H. zu lebenslanger Haft. Eine erste Erleichterung für Friederikes Familie.
Doch Ismet H. ging in Revision. Und der Bundesgerichtshof hob das Urteil tatsächlich wieder auf und verwies den Fall an das Landgericht Stade, das Ismet H. am 13. Mai 1983 freisprach. Das Gericht in Stade erkannte zwar die Bedeutung der Faserproben an, aber die Zweifel überwogen. Ein Reifensachverständiger hatte ausgesagt, dass er keine Übereinstimmung der Reifenspuren im Wald mit denen von Haas Wagen feststellen konnte. Daher sprachen die Richter Ismet H. frei. Beim ersten Gerichtsverfahren war Friederikes Vater, Hans von Müllmann, nicht zugegen. Er erlitt einen Zusammenbruch und wurde in einer psychiatrischen Klinik betreut. In der Klinik lernte er Marianne Bachmeier kennen. Marianne Bachmeier wurde 1981 bekannt, weil sie eine Pistole ins Gericht schmuggelte und den mutmaßlichen Mörder ihres Kindes erschoss. Die beiden kamen ins Gespräch. Und sie sprach viel von Rache. Von Müllmann hörte zu und schwieg, da er nichts von Selbstjustiz hielt und an das Recht glaubte. Beim zweiten Gerichtsverfahren setzte er sich hinten in den Saal. Als der Reifensachverständige seine Bedenken äußerte, fand er das damals plausibel. Als der Richter Ismet H. für unschuldig erklärte, vertraute er dem Urteil. Zitat, mir ist es nicht in den Sinn gekommen, an dem Freispruch zu zweifeln, Zitat Ende, sagte er in einem Interview. Jahrzehntelang war er überzeugt, dass jemand anderes seine Tochter getötet hatte.
Hans von Müllmann fand nach all dem nie wieder zurück in seinen Beruf als Sozialarbeiter. Seine einzige Lebensaufgabe war es fortan, den Mörder seiner Tochter zu finden. Er durchforstete jeden Morgen die Zeitungen. Wenn er las, dass ein Mädchen in der Region vergewaltigt worden war, rief er die Polizei an. Könnte der Täter nicht derselbe sein, der Friederike umgebracht hat? Er bat die Rechtsmediziner, die Spuren erneut zu untersuchen und beauftragte 3 Anwälte, die Ermittlungsarbeit zu kontrollieren. 2012 schrieb er einen Brief an den damaligen niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann. Zitat, bevor ich sterbe, möchte ich wissen, wer der Mörder meiner Tochter ist.
Und das zeigte Wirkung. Der Innenminister ließ 2 Sonderkommissionen bilden. Die Ermittelnden durchsuchten nochmals die Asservatenkammer. An einer Binde in Friederikes Unterhose fanden sie eine sekretverdächtige Anhaftung, die sie mithilfe einer DNA-Analyse untersuchten. Eine Methode, die es in den 80er Jahren noch nicht gibt, wie ihr da draußen ja nach 112 Folgen True Crime Germany inzwischen wisst. In der Kammer lag zudem auch eine Haarprobe von Ismet H. Und der Abgleich ergab, die DNA-Muster von Sekret und Haar stimmten in allen Punkten überein.
In der Folge befragten die Ermittelnden den Reifengutachter aus dem Revisionsverfahren, der damals angegeben hatte, dass die Spuren nicht mit denen von Haars Wagen übereinstimmten. Der Mann war mittlerweile im Ruhestand. Er erklärte, dass er damals nach bestem Gewissen geurteilt habe. Doch aus heutiger Sicht könne er sich wohl geirrt haben. Hans von Müllmann spürte zum ersten Mal seit dem Tod seiner Tochter so etwas wie Erleichterung. Denn es wurde ihm die unerträgliche Ungewissheit genommen. Eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Ismet H. war jedoch nicht möglich, da gemäß § 362 der Strafprozessordnung solche Maßnahmen nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig sind und kein Geständnis von H. vorlag. Wenn ein Angeklagter rechtskräftig freigesprochen wurde, kann er im Grundsatz nur dann erneut wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden, wenn er ein Geständnis ablegt. Der Sinn dieses Gesetzes liegt darin, den Bürger vor der Macht des Staates zu schützen. Jemand, dessen Unschuld einmal festgelegt wurde, soll sicher sein können, nicht erneut strafrechtlich verfolgt zu werden.
Hans von Müllmann und sein Anwalt versuchten es zivilrechtlich. Er verklagte Ismet H. im Jahr 2015 auf Schmerzensgeld für die körperlichen und psychischen Leiden, die er durch den Tod seiner Tochter erleiden musste. 7.000 Euro standen im Raum. Doch das Landgericht Lüneburg wies die Klage ab, die Ansprüche seien verjährt. Die Frist betrage 30 Jahre. Dieses Urteil wurde im April 2016 vom Oberlandesgericht Celle bestätigt. Ein weiterer Schlag für den trauernden Vater. Jedoch stellte das Oberlandesgericht es in der Sachverhaltsdarstellung zu Beginn der Urteilsbegründung als Tatsache dar, dass Ismet H., Zitat, die Tochter des Klägers im November 1981 vergewaltigt und anschließend getötet hat. Der Beklagte vergewaltigte und tötete die Tochter des Klägers in dem Tatzeitraum vom 4. November 1981 18 Uhr und 5. November 1981 6 Uhr. Zitat Ende. Trotz Freispruch benannte das Oberlandesgericht Ismet H. hier also offiziell als Mörder von Friederike von Müllmann. Und locker lassen wollte Hans von Müllmann nicht. Im September 2016 übergab der Vater von Friederike dem Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz eine Petition mit über 180.000 Unterschriften. Darin wurde gefordert, dass eine Wiederaufnahme des Verfahrens zugelassen werden sollte, falls neue wissenschaftliche Methoden eine Überführung des Täters ermöglichen würden.
In der Rechtswissenschaft wurde daraufhin debattiert, ob das scheinbar unbefriedigende Urteil hingenommen werden muss. Obwohl der Mord im strafrechtlichen Sinne nicht verjährt, § 78 Absatz 2 StGB, war der darauf basierende Schadensersatzanspruch den regulären zivilrechtlichen Verjährungsvorschriften unterworfen. Einige Experten schlugen vor, die straf- und zivilrechtlichen Verjährungsregelungen zu synchronisieren. Diese Erweiterung könne jedoch nur durch den Gesetzgeber erfolgen, da sonst die grundlegenden Ziele des Verjährungsrechts, nämlich Rechtssicherheit und Rechtsfrieden zu gewährleisten, gefährdet werden. Daher wurde ein gesetzlicher Handlungsbedarf identifiziert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch die fortschreitende Entwicklung der Kriminaltechnik immer öfter lange zurückliegende Morde aufgeklärt und dadurch auch zivilrechtliche Entschädigungsansprüche ausgelöst werden könnten.
Der Bundestag verabschiedete das Gesetz am 24. Juni 2021. Zum 30. Dezember 2021 wurde das Inkrafttreten des Gesetzes zur Herstellung materieller Gerechtigkeit, eine Ausnahme von der zivilrechtlichen Verjährung für Verbrechen, eingeführt, die strafrechtlich nicht verjährbar sind. Ansprüche, die aus solchen nicht verjährbaren Verbrechen entstehen, unterliegen nun nicht mehr der Verjährung. Diese Regelung gilt jedoch nur für Ansprüche, die am 30. Dezember 2021 noch nicht zivilrechtlich verjährt waren. Nachdem das Gesetz in Kraft getreten war, stellte die Staatsanwaltschaft Verden einen Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Ismet H. Das Landgericht Verden erklärte mit dem Beschluss vom 25. Februar 2022 die Wiederaufnahme für zulässig und ordnete Untersuchungshaft gegen H. wegen Fluchtgefahr an. Diese Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht Celle im April 2022 bestätigt.
Ismet H. legte daraufhin Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein und erwirkte eine einstweilige Aufhebung der Untersuchungshaft. Am 31. Oktober 2023 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Wiederaufnahme des Strafverfahrens nach § 362 Nummer 5 Strafprozessordnung mit dem Mehrfachverfolgungsverbot und dem Rückwirkungsverbot unvereinbar und nichtig sei. Daraufhin hob das Bundesverfassungsgericht die Entscheidungen des Landgerichts Verden und des Oberlandesgerichts Celle auf. Hans von Müllmann bekam davon nichts mehr mit. Friederikes Vater verstarb im Juni 2022 vor der von ihm erhofften Wiederaufnahme im Alter von 79 Jahren. Ein Leben lang kämpfte er für die Gerechtigkeit seiner Tochter. Bekommen hat er diese zu Lebzeiten nicht mehr. Im Wiederaufnahmeprozess trat Friederikes Schwester Susanne als Nebenklägerin auf. Vielleicht ist der Kampf ja noch nicht vorbei.
Ja, die letzten News, Updates zu diesem Fall sind von Ende 2023, Oktober, November. Also man kann nur weiter beobachten, was da noch passiert, ob die Schwester Susanne in Zukunft mit den Anwälten mehr Erfolg hat. Ein Fall, der, ich finde, unglaublich ist, weil man sieht, wie die A, lange sich sowas hinziehen kann und B, aber vor allem auch, wie verschiedenste Gesetzgebungen etwas verhindern, was so klar auf der Hand zu liegen scheint. Und wir werden natürlich weiter auch beobachten, was mit dem Fall passiert. Und sollte es ein Update geben, werden wir dazu sicherlich eine Folge True Crime Germany machen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns erneut für eure Ohren, fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder mit mir, mit André, mit Lena und dann sicher auch wieder mit Chris. Bis dahin, bleibt sicher und macht's gut.
Ciao.
Tschüss.